Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
Bikepacking von Neapel zum Nordkap. Chiara Herbener und Jenny Leskinen haben genau das gemacht. Als North Star Collective fuhren sie 3 Monate mit dem Gravelbike durch Europa. Auf ihrer 6400 Kilometer langen Bikepacking-Tour trafen sie immer wieder FreundInnen, die teilweise mitfuhren oder ihnen ihre Heimatstädte zeigten. Wie ihre Routenplanung aussah, worauf sie dabei geachtet haben, ihr Bikepacking-Equipment und wovor sie vor dem Start Angst hatten, davon berichten sie im Interview. Natürlich habe ich sie auch nach ihren absoluten Geheimtipps gefragt und einer davon hat mich selbst überrascht. Ich bin gespannt, was ihr von dieser Art Unterkunft haltet. Bevor es aber losgeht, gibt es einen Gruß von meinem Supporter helden.de. Ich habe sie ja schon im letzten Podcast erwähnt und euch ein bisschen erzählt, was sie so machen. Und ich muss euch sagen, aus eigener Erfahrung und Erfahrung im Umfeld kann ich euch versichern, es ist durchaus sinnvoll, sich über eine Versicherung Gedanken zu machen. Helden.de bietet einen Vollkaskoschutz für dein Bike, der auch für Radsportveranstaltungen gültig ist. Der Premium E-Bike und Fahrradschutz von Helden.de deckt dabei nicht nur Diebstahl, sondern auch Verschleiß ab. Da bin ich jetzt auch ein paar Mal schon gefragt worden. Ja, Verschleiß ist wirklich mit inklusive. Es ist, ja, wie ich letztes Mal schon sagte, wirklich ein komplettes Rundum-Sorglos-Paket. Einige Punkte zähle ich euch hier nochmal auf. Es gibt einen weltweiten Schutz bei Diebstahl und Reparatur. Es gibt Pannen- und Unfallhilfe innerhalb der EU, Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und dem Vereinigten Königreich. Ihr habt keine Selbstbeteiligung. Und alles ist komplett digital und jederzeit kündbar. Also schaut euch den wirklich an. Ich weiß, es haben jetzt schon einige gebucht. Ich habe von euren Buchungen tatsächlich nichts. Ich freue mich einfach, wenn ihr denkt, dass helden.de was für euch ist und ihr eure Räder dort absichert. Und das Beste ist, mit meinem Heldencode JOJA2 spart ihr dauerhaft jedes Jahr einen Monatsbeitrag auf den E-Bike- und Fahrradschutz. Alle weiteren Infos unter helden.de/bike. Natürlich verlinke ich das auch alles nochmal in den Shownotes. Ja, und jetzt geht's los mit einem wunderbaren Interview mit den großartigen Chiara Herbener und Jenny Leskinen. Viel Spaß damit. Ja, einen schönen guten Morgen. Ich sage guten Morgen, weil vielleicht hört ihr diesen Podcast jetzt gleich am Donnerstagmorgen. Ich sitze hier nämlich an einem Montagmorgen mit Jenny Leskinen aus Finnland und Chiara Herbener aus Deutschland. Und wir sprechen über die Tour, die die beiden gerade gemacht haben, von Neapel zum Nordkap. 6400 Kilometer, wow. Und seit 2 Wochen seid ihr nun zurück. Chiara, wie fühlt sich das an, zurück in der Heimat zu sein?
Hallo, ja, guten Morgen. Ist ein komisches Gefühl. Also ja, ich war jetzt auch die letzte Woche erstmal bei meinen Eltern und bin jetzt das erste Mal wieder in meiner Wohnung. Ganz, ganz merkwürdiges Gefühl, auf einmal wieder so eine Art Alltag zu haben.
Und Jenny, jetzt sage ich einmal kurz für die Zuhörerinnen, es kann sein, dass Jenny, dass wir da mal ein bisschen auf Englisch übersetzen und Jenny wird auf Englisch antworten, weil sie natürlich aus Finnland kommt. Jenny, du bist gerade nicht in deiner Heimat.
Yeah, I'm on the road again, so I'm saying goodbye to Germany at the moment. I left my job at Adidas and I'm moving back to Finland after this tour and end of the August. I will move and I will start studying.
All right, cool.
So big life changes everywhere.
Yeah. Große Lebensveränderungen, sagt Jenny. Ihr beide kennt euch nämlich von Adidas, Chiara. Ich meine, man muss sich ja auch so ein bisschen kennen, um so eine Tour zusammen zu planen. Erzähl doch mal, wie kam es überhaupt dazu?
Ja, also Jenny und ich sind beide Produktentwickler bei der Firma Adidas gewesen. Und haben uns quasi ja auf der Arbeit kennengelernt. Und ja, in der Firma gibt es eine recht große Community, was das Fahrradfahren angeht. Das heißt, Adidas, unser Büro, ist quasi in the middle of nowhere. Da ist nicht viel drumherum. Das ist ein kleines Dorf hier in Franken. Und jeder, der dort arbeitet, oder die meisten Leute, wohnen halt dann so 20, 25 Kilometer entfernt, entweder in Nürnberg oder in Fürth. Und dadurch gibt es eine recht große Commuter-Community auch. Also das heißt, viele Leute, die fahren dann mit dem Fahrrad zur Arbeit und auch wieder zurück. Das ist auch ganz gut ausgestattet dort. Man hat eine Umkleide und eine Dusche. Und so gibt es halt doch recht viele Leute, die Fahrrad fahren. Und Jenny und ich haben uns zum einen natürlich über die Arbeit, aber dann auch durch das gemeinsame Fahren zur Arbeit kennengelernt und wussten halt gleich, dass da eine gemeinsame Leidenschaft für das Fahrradfahren da ist. Ja, und so über die Jahre ja, hat man das dann etwas ausgeweitet und ist mal längere Touren zusammengefahren oder letztendlich dann auch einen Triathlon haben wir zusammen gemacht. Vor 3 Jahren, glaube ich. Und ja, irgendwann haben wir dann herausgefunden, dass wir gleichzeitig geplant haben, eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen. Und da hat Jenny mir von ihrem Plan erzählt, einmal mit dem Fahrrad quer durch Europa zu fahren. Und da war ich natürlich gar nicht mal so abgeneigt und habe mich dann mehr oder weniger ja, dazu eingeladen. Ja. Und so ist dann nach und nach diese Idee entstanden, vom Süden Europas in den Norden zu radeln, was von der Zeit her auch ganz sinnvoll war, weil wir dachten, gut, dann haben wir immer eine konstante Temperatur. Wir starten im Mai in Italien mit, sagen wir mal, 15, 20 Grad und dachten, dass sich das dann so durchzieht bis in den Norden. Als wir am Nordkap ankamen, waren es leider nur 6 Grad, aber... Aber trotzdem war der Plan ganz gut.
Ja, ja, großartig. Die Herangehensweise, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. So die Tour zu fahren, dass die Temperaturen immer gleich bleiben. Sehr smart, was das Packen angeht auf jeden
Eben,
Fall.
Eben, man braucht halt weniger Ausrüstung und weniger Klamotten.
Ja, super. Und Jenny, du hattest die Idee und wie bist du denn darauf gekommen, das so zu machen?
I was visiting Norway with actually a common friend of ours, and we were talking about sabbaticals, what can we do, and it came quite instantly that I was wanting to do a bike tour, and I was just saying randomly, yeah, I want to cycle through Europe, just because I would have the time for it, and just to discover everything by bike. Yeah, then it was, I think, for some reason, it just came like, yeah, I want to cycle to Norway from south of Europe.
Yeah, and the interesting thing is here that you cycled home. I mean, you did continue to Norway, but I mean, you cycled through your home country.
Yeah.
You did you pass your home on your way?
Yeah, we stayed a couple of days over there.
Okay, ich übersetze mal kurz. Also auf dem Weg zum Nordkap sind die beiden in Jennys Heimat gewesen und sind auch ein paar Tage dort geblieben. How did that feel? I mean, you were on the road for 2.5 months roughly, and then you're home, and then you continue even further. How did that feel?
It was weird. It was odd to be cycling from Italy to my home. And it was like, yeah, I'm now in the very familiar hoods. I've never been cycling here that much. And then we just arrived to my home. And it's just, it's a very cozy feeling when you're in a place that you actually know on such a big tour, that you're also in the middle of places that are completely unfamiliar to you. It's actually good to have those comfortable feelings during the tour. But it was also a bit hard to leave from home. Just like, okay, let's just finish this. Still 1,000 kilometers to go.
Ja, und Chiara, wir fangen mal am Ende an, obwohl Jenny hat ja eben gesagt, ja, ihr hattet ja noch irgendwie gut 1000 Kilometer vor euch.
Ja.
Du hattest mir da, ja, wir haben uns ja in Hamburg getroffen und kennengelernt und du hattest mir dann aus ganz am Ende geschrieben, dass das aber die Straßen, das war dann echt krass. Also einfach, weil in Finnland auch so wenig ist. Mhm. Also du hattest mir dann geschrieben, weil du so ein paar Podcast-Episoden gehört hast.
Ja, genau. Also ja, da muss ich mich auch nochmal bei dir bedanken. Du hast mich da echt mental so ein bisschen gerettet. Also ja, erstmal war es natürlich total spannend, durch so viele verschiedene Länder zu fahren. Ich glaube, am Ende waren es 10 oder 11 Länder, die wir durchfahren haben. Und als wir ganz am Anfang in Italien und in Frankreich waren und natürlich so ein bisschen an den Alpen entlang gefahren sind, haben wir uns immer damit gerettet zu sagen, ja, jetzt nur noch so und so viele Tage durch die Berge und dann haben wir es erstmal geschafft und dann kommt erst wieder Steigung, wenn wir in Norwegen sind. Und ja, als wir dann in Skandinavien oder auch in Finnland waren, haben wir dann gemerkt, dass es da nochmal ganz andere Herausforderungen gibt. Und zwar hat man dann einfach mal Straßen, die 120 Kilometer nur geradeaus gehen, wo du nicht bergauf, nicht bergab hast, keine Kurven, kein Gravel, nie aus dem Sattel gehst und immer die gleichen Bäume rechts und links stehen hast. Und da muss ich sagen, das war dann echt einfach so mental auch so anstrengend und aber auch für den Körper, weil du einfach die ganze Zeit in genau der gleichen Position sitzt. Und ja, da haben mich deine Podcast-Folgen zum Beispiel dann echt gerettet, um den Gedanken mal so ein bisschen ja eine Pause zu geben.
Ja, kann ich total gut verstehen. Und Jenny, wie war das für dich? Hast du auch irgendwie was gehört oder einfach so generell, wie geht man dann damit um? Weil irgendwann hat man ja auch nichts mehr, worüber man sich dann unterhalten kann wahrscheinlich.
I think I was listening music a couple of days, but then I was just like focusing on the landscapes, enjoying my home country. I think for me it was for some reason I think not that bad, but yeah.
Ich kann das total nachvollziehen. Es gibt so Momente, da würde ich mir dann auch, also eher mich ablenken über Podcasts und dann gibt es aber auch andere Momente, wo das entweder gar nicht nötig ist oder wo man eben in so einen, in so eine Art meditativen Zustand kommt, wo das dann auch geht. So.
Auf jeden Fall. Also das ist bei mir auch so und eigentlich mag ich das auch gar nicht, mich irgendwie mit Musik oder Podcasts, ich nenne es mal abzulenken, weil ich eigentlich so viel wie möglich von meiner Umgebung aufsaugen möchte und in dem Moment sein möchte. Aber ja, irgendwann gab es halt einfach dann so Strecken, wo es für mich irgendwie auch nicht anders ging, weil man das Gefühl hatte, die Zeit geht gar nicht um. Und ich finde es auch einfacher, in diesen meditativen Status zu kommen, wenn es anstrengend ist. Also wenn ich zum Beispiel einen Berg hochfahre oder so, weil ich mich dann wirklich auf mein Atmen konzentrieren kann und so. Aber wenn es halt immer flach ist und geradeaus, dann fällt mir das auf jeden Fall deutlich schwerer.
Ja. Und wie sind die Straßen da so? Also wie sind die, ist da viel Traffic oder kann man da so ganz gut fahren?
Es gibt beides. Also es gibt diese neueren Hauptstraßen, nenne ich sie mal. Da ist es ein Albtraum zu fahren, weil der Seitenstreifen sehr schmal ist und es halt die Hauptverkehrsader quasi ist. Also es sind viele LKWs unterwegs und die sind wirklich auch verdammt nah an einem vorbeigefahren. Also da gab es so ein paar Situationen, wo wir echt dann geschockt danach auch waren. Und dann gibt es aber noch die ursprünglichen Hauptstraßen, also breite Straßen, die aber jetzt nicht mehr so viel genutzt werden. Und da, ich glaube, einen Tag haben wir ein Spiel draus gemacht, da haben wir vorher geschätzt, wie viele Autos kommen uns heute wohl entgegen. Und am Ende waren es, keine Ahnung, auf einer Strecke von 100 Kilometern vielleicht 30 Autos oder so.
Ja,
und wir haben uns alle verschätzt.
Ja.
Ja.
Jetzt waren wir ja schon irgendwie am Ende, ne? Ich habe natürlich das Bild auch von euch so am Nordkap vor Augen, wie ihr da steht und angekommen seid. Interessanterweise wart ihr ja auch gar nicht die ganze Zeit zu zweit, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Mich würde jetzt interessieren, also ihr habt es schon gesagt, ne? Jenny hatte irgendwie die Idee dazu, dann hattet ihr beide frei, also konntet das auch machen. Wie seid ihr dann in die Planung gegangen? Also insgesamt habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, ist das eine Strecke von 6400 Kilometern, gestartet seid ihr in Neapel. Das würde mich interessieren, wie ihr die Strecke geplant habt, aber auch wie ihr so den Rest der Planung angegangen seid.
Also ich muss sagen, dass Jenny da schon sehr viel Vorarbeit geleistet hatte. Die hatte sich schon eine grobe Strecke überlegt und hatte auch geschaut, okay, welche Städte sind für sie interessant, welche hat sie noch nicht gesehen, möchte sie gerne mal sehen oder vielleicht auch, wo hat man Freunde und Familie und wo ist schön. Also eine grobe Idee stand dann schon. Und dann sind wir aber gemeinsam, und ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig bei so einer Tour, damit es funktioniert, dass man wirklich gemeinsam plant und jeder da irgendwie was zu beitragt und jeder auch beiträgt und jeder auch Verantwortung übernimmt. Haben wir dann gemeinsam quasi über Komoot Premium die Strecke in Tage unterteilt und haben dann nochmal echt sehr viel Zeit in dieses Feintuning investiert, um zu gucken, okay, wie macht es Sinn, dass man eine vernünftige Kilometeranzahl pro Tag hat? Wo kommt man dann aus? Gibt es da Zivilisation? Sprich, gibt es da zur Not ein Hotel oder einen Campingplatz? Oder wo wollen, in welchen Städten wollen wir unbedingt stoppen? Also welche Städte müssen ein Tagesziel quasi sein und wie plant man die Tage davor und danach, dass sich das von den Kilometern gut ausgeht. Und das haben wir dann schon auch gemeinsam gemacht. Ich habe mich ein bisschen mehr um den Süden Europas gekümmert und Jenny mehr um den Norden, einfach weil sie sich da natürlich auch besser auskennt und es Schwachsinn gewesen wäre, wenn ich unsere Route in Finnland plane. Und so sind wir dann echt durch viele Abende am Telefon und vorm PC mehr oder weniger Tag für Tag da durchgegangen und waren sehr, sehr gut vorbereitet, was die Route angeht.
Ach, sehr cool. Mhm. Und Jenny, dieses Feintuning, was habt ihr da noch gemacht? Gibt es da irgendwelche Tipps, die du da noch weitergeben könntest?
I think it's quite a bit of Komoot highlights, where there are some good spots. And I think mostly we were using Google for checking where there's grocery stores, where there's hotels, etc. And I think only in Finland we started having a look on the Google street map.
Yeah.
Where there's actually gravel roads and not tarmac roads, because that was not quite compatible with Komoot. Genau. So Komoot might have said that's actually that paved road. But actually that was compacted gravel.
Yeah. Okay.
So there was a couple of surprises that we could not see, but then we learned from that one. Then we started having a look more in detail. So we also continued checking every day what's coming up in the next couple of days. Do we need to avoid some sections or do we need to take a longer tour or just go on the big road?
All right. Okay.
Yeah. And we tried to also make our learnings from the tour. So we put all the highlights where we thought they were actually suitable or not suitable. Mm-hmm.
Cool. Ja, also genau, was Jenny gerade sagt, ist ja, dass wir uns eigentlich für die meisten Länder die Straßen vorher gar nicht so wirklich angeguckt haben auf Google Street View oder so, weil da Komoot sehr verlässlich war, anzuzeigen, was halt Gravel oder Paved oder Asphalt oder große Straße, kleine Straße ist. Aber in Finnland waren wir dann komplett aufgeschmissen, weil das einfach überhaupt nicht gestimmt hat. Und so ist auch eine unserer heikelsten Situationen, würde ich mal sagen, entstanden. Da hat Komoot uns angezeigt, dass wir auf einer gepflasterten Straße fahren Und es wurde dann aber immer bewachsener und bewachsener. Und irgendwann standen wir in schulterhohem Gras und haben aber auf unseren Navis gesehen, okay, das geht jetzt nur noch 200 Meter und dann kommen wir wieder an eine Straße und das ziehen wir jetzt einfach durch. Wir sind jetzt eh schon nass. Stellte sich dann nachher heraus, dass das ein privater Weg war, der halt komplett überwachsen war. Und als wir dann da durch sind, hat sich leider ein Ast in Jennys Fahrrad verfangen und hat dann den hinteren Umwerfer komplett zerlegt. Also der war einmal komplett nach oben gebogen und man konnte dann nichts mehr retten. Und da war dann leider an dem Tag für Jenny Ende. Und aber selbst in solchen Situationen hatten wir immer unglaubliches Glück, weil wir waren dann nur 20 Kilometer von den Freunden entfernt, bei denen wir geschlafen hatten. Und die haben dann netterweise Jenny eingesammelt und auch einiges von unserem Gepäck mitgenommen. Und sind da, haben sie direkt dann zum Tagesziel quasi zur nächsten Stadt gefahren, wo sie das Fahrrad dann über Nacht hat reparieren lassen können. Und ja, aber man sollte sich vielleicht nicht immer auf alle Informationen verlassen, sondern dann lieber nochmal doppelt checken. Und gerade in Finnland haben wir oft festgestellt, dass weder die Straßenbeschaffenheit noch die Höhenmeter korrekt waren.
Ja, das ist ja so ein Ding, ne? Dass es eben Länder gibt, und wahrscheinlich gehört Finnland dann tatsächlich dazu, in denen auch OpenStreetMaps einfach nicht so gepflegt wird. Ja. Ich meine, das ist ja community-based, genau. Wenn man sich vorstellt, was Finnland ja auch für ein großes Land ist und eben nicht so dicht besiedelt. Und das hängt ja davon ab, ob das jemand eingepflegt hat oder nicht.
Ja, stimmt. Und das andere, was wir auch noch gecheckt haben, was war, wo Tunnel auf unserer Route sind, weil gerade in Italien und Frankreich auch viele Berge und viele Straßen entlang der Küste. Und da hatten wir uns dann schon so ein bisschen rausgeguckt, okay, wo sind vielleicht auch wirklich große Tunnel, wie kann man die umgehen? Und dass man halt auch einfach weiß, okay, ich muss mein Licht parat haben. Und was mit Tunneln auch interessant ist, ist, dass meistens die Höhenmeter über den Tunnel gemessen werden, also quasi über den Berg oder Hügel, den man mit dem Tunnel unterfährt. Und das heißt, wenn Tunnel in der Strecke sind, kann man meistens davon ausgehen, dass man weniger Höhenmeter am Ende hat, als angezeigt werden vorher. Das war noch so ein Learning.
Ja, das hatten wir in Montenegro tatsächlich auch. Ja. Da sind auch mega viele Tunnel und genau. Am Ende haben wir ordentlich Höhenmeter gespart.
Ja, weil die alle das ist dann immer eine nette Überraschung.
Ja, genau. spannend. Ja, klar. Aber Tunnel, da muss man ja auch so ein bisschen gucken, weil man darf ja auch nicht durch alle durchfahren. Ne? In Italien gibt es ja auch einige, da darfst du gar nicht durch oder musst du irgendwie so am Rand. Das musst du natürlich auch sehen, dass du da irgendwie so einen Weg nehmen kannst.
Genau. Also das war schon, und da hatten wir echt, ich glaube, war das... ich weiß gar nicht, ich glaube, es war an dem Tag, wo wir dann nach Frankreich rübergefahren sind. Und da hatten wir bestimmt 30 Tunnel an dem Tag oder so. Also da haben wir dann auch so ein bisschen Spaß drüber gemacht in unserer Instagram-Story, dass der ganze Tag eigentlich nur Tunnel war. Also da sind wir schon ordentlich Tunnel auch gefahren.
Ja, das sind, glaube ich, zwei echt gute Tipps. Also A, mal in so Ländern, ne, Ich vermute mal, das wird wahrscheinlich dann Nordschweden. Ja, man weiß es immer nicht, ne? Wenn da viele Leute unterwegs sind, dann sind die, funktioniert es auch. Aber
Also Finnland, bei uns war es echt hauptsächlich Finnland, was kritisch war. Die anderen Länder haben ganz gut funktioniert. Da sind einfach vielleicht mehr Leute unterwegs und
Ja, damit hängt das ja zusammen, ne? Das machen wir ja auch. Also wenn ich irgendwo was sehe, dann mache ich auch ein Vermerk. Man kann ja direkt bei Komoot auch so eine quasi ein Vermerk machen. Wenn da was nicht stimmt, dann gucken die und pflegen das in OpenStreetMaps ein oder man macht es halt selber so, ne? Aber es ist natürlich auch schwierig von unterwegs.
Auf jeden Fall, vor allem wenn man jeden Abend die Highlights noch hinzufügen will und eine Instagram-Story und, ja. und. Also wir hatten da eh schon immer recht lange To-Do-Listen jeden Tag und am besten will man sich auch noch stretchen und dann muss man noch das Zelt aufbauen. Also ja, da ist doch einiges, was man vielleicht dann auch gar nicht von außen so sieht, was es immer zu tun gibt, ja.
Ja. Wie waren denn eigentlich, wie lang waren eure Tage und eure Etappen so? Du hast ja gesagt, ihr habt euch also schöne Städte und irgendwie Freunde auch mal besucht und so. Das heißt, ihr hattet auch mal Ruhetage. Hier in Hamburg hattet ihr auch einen Tag off. Genau. Und wie lang waren sonst so eure Etappen im Schnitt?
Also das war schon recht unterschiedlich. Mhm. Ich würde mal sagen, es war durchschnittlich immer irgendwo zwischen 70 und 120 oder so. Ich glaube, im Nachhinein habe ich mal die Rechnung jetzt gemacht und wir sind im Durchschnitt wirklich 95 Kilometer am Tag gefahren. Ja, also das mal so grob als Richtung. Und wir haben geguckt, dass wir jede Woche einen Ruhetag einplanen. Mehr oder weniger. Was wir aber dann auch festgestellt haben, ist, dass wenn man natürlich die Ruhetage in den Städten einplant, die man interessant findet oder wo man vielleicht noch nicht war, dass man dann natürlich nicht wirklich einen Ruhetag macht, sondern vielleicht nochmal 15 Kilometer läuft und sich dann noch ein Citybike ausleiht und am Ende eigentlich wahrscheinlich fast genauso viel macht wie an jedem anderen Tag. Und deswegen hätte ich mir, glaube ich, schon auch gewünscht, dass man das ein oder andere Mal vielleicht zwei Tage macht, sodass man einen Tag Sightseeing machen kann und einen Tag wirklich ruhen. Aber das ist halt was, das lernt man dann auch erst, wenn man mittendrin ist.
Jenny, do you agree? Würdest du es auch so machen?
Yeah, I mean, like, we had, let's say, only 3 months, so you can kind of push it through as well. But it was also amazing to see all of those cities. But yeah, for sure, a bit more rest on the rest days would have been also good. But I think in the end, I wouldn't change anything. Yeah. It depends on the nature of the tour, I think, as well.
Es gab ja auch gerade North Cape 4000. Ne? Ich habe also viele Bilder vom Nordkap in meiner Timeline gehabt.
Ja, same.
Ja, genau. Und irgendwie fühlt sich das, was ihr gemacht habt, so für mich schon als eine ganz coole Mischung an. Also so eine ganz so was sehen, irgendwie sich nicht zu sehr stressen, Freunde irgendwie mal dabei haben, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und irgendwie das aufnehmen und verarbeiten können. Und trotzdem seid ihr halt doch ziemlich flott unterwegs dann gewesen, ne?
Ja, genau. Also so gesehen war es auf jeden Fall eine super gute Mischung zwischen genießen, Spaß haben, Freunde treffen und aber trotzdem irgendwie auch sportlich unterwegs sein und irgendwo Strecke machen, genau, ja.
Und gab es im Vorfeld irgendwas, was euch beunruhigt hat? Also hattet ihr irgendwo vor Respekt?
Gute Frage. Also ich glaube, meine größte Sorge war, dass man feststellt, dass es gar nicht miteinander passt oder man sich viel streitet. Also da hatte ich am meisten Respekt vor, weil ich von mir halt auch weiß, dass ich jemand bin, der auch sehr gern alleine ist und gut alleine zurechtkommt und der zwar so die soziale Interaktion sehr mag, aber halt auch manchmal seine Auszeit braucht. Und da hatte ich wirklich, wirklich Respekt vor. Und ich glaube, das ist ja auch normal bei so einer Langstrecke. Dass es da, dass man da vielleicht Bedenken hat, passt es am Ende, versteht man sich immer oder stellt man vielleicht irgendwann mittendrin fest, dass die Vorstellungen komplett auseinandergehen oder streitet man sich dann wegen irgendwelcher Sachen? Das war, glaube ich, meine größte Sorge. How was it for you? What was your biggest concern up front?
I think since I haven't done longer than 3 days bikepacking before, the beginning was pretty hard. just to get to know your limits and what can limits and like what can you do on the bike with such a luggage and weight. Mm. So getting used to that one was definitely the biggest concern. And I think also traveling with the pandemic was a bit question mark for me as well. And like, how can we go through the whole route when nothing is fixed? The rules might change, countries might open.
Or close.
Or close. how to go through all of that one in respectful manner as well. But I think, yeah.
Jenny, hat euch das denn irgendwie beeinträchtigt? Also die COVID-Situation jetzt?
Yeah, did it change our plans? Like, were we affected by COVID?
I mean, like, okay.
Well,
it did, okay.
Let's start at the beginning.
Yeah, I was already working through my mind a bit longer. We skipped Switzerland, and I think that was the only biggest detour that we did.
Ja, aber also wenn man jetzt wirklich mal beim Anfang anfängt, ob Covid uns beeinträchtigt hat, wir haben die erste Woche in Italien in Quarantäne verbracht.
Ja.
Ah,
ja.
Okay.
Ja. Also eigentlich wollten wir am 1. Mai starten und uns war natürlich aber schon bewusst, bevor wir hingeflogen sind, dass in Italien gerade Quarantänepflicht besteht, wenn man einreist. Von daher haben wir uns von Anfang an darauf eingestellt, okay, wir haben da jetzt 5 Tage und wir machen das Beste raus. Und wir waren uns einig, dass wir uns an die Vorschriften halten wollen und da auch mit gutem Beispiel vorangehen wollen. Und dass wir zur Not halt unsere Route ändern. Also wir hatten dann auch überlegt, wenn es gar nicht geht, dann fahren wir halt komplett durch Deutschland. Und das heißt, insofern hat es uns natürlich beeinträchtigt, ja, wir mussten vorher einen PCR-Test machen, wir sind in Quarantäne in Italien gegangen und mussten für nicht alle Grenzen, aber für einige Grenzen dann auch nochmal zwischendrin Tests machen. Die halt dann einfach Pflicht waren. Genau.
Ja.
Meistens hat es keiner kontrolliert, aber wir haben sie trotzdem natürlich immer vorher gemacht und hatten sie dabei.
Und Thema ist das ja auch oft, wenn man in Unterkünften übernachtet, ne? Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Also ich habe ein paar Mal das Zelt gesehen, ihr habt schon erzählt, habt irgendwie auch bei Freunden geschlafen. Wie war so da der Mix und
Ja, also die Statistiken haben wir noch nicht ausgewertet.
Work in progress.
Wie du vorhin auch schon beschrieben hast, dass es eigentlich unsere ganze Tour ein ziemlich guter Mix irgendwie war aus Spaß und Abenteuer und Leistung war es auch bei den Unterkünften. Also wir haben sowohl gezeltet als auch zum Beispiel die App Warm Showers benutzt. Ich denke, dir ist das wahrscheinlich ein Begriff. Für alle anderen, das ist quasi sowas wie Couchsurfing, aber für Bikepacker und Fahrradfahrer. Wo Leute quasi ihr Wohnzimmer, ihre Couch, ein Extrazimmer oder auch nur den Garten zum Zelten zur Verfügung stellen, kostenlos. Meistens bekochen sie einen dann auch noch ganz nett abends und man hat wirklich gute Gespräche. Das haben wir öfters genutzt und dann haben wir aber auch schon geschaut, dass, ja, wenn es mal wirklich nur geregnet hat oder wir einfach mal in dem Bett schlafen wollten, dann haben wir uns auch einen Hostel oder mal ein Hotel gebucht. Ansonsten bei Freunden, Bekannten und Verwandten und dann oben im Norden ist es ja auch nochmal ein bisschen einfacher. Da gibt es sehr viel solche Unterschlüpfe oder Windshelters und da ja auch in Skandinavien und in den Nordics das Jedermanns- oder Allermannsrecht das es da gibt, dass jeder quasi jeden öffentlichen Raum nutzen darf und man theoretisch überall schlafen darf, haben wir das da natürlich dann auch viel genutzt. Und wir sind uns aber, glaube ich, einig, dass die aller besten Unterkünfte immer die Eltern von Freunden waren. Also mit Abstand, ja. Weil die immer sich so freuen, dass wieder Kinder im Haus sind, in Anführungszeichen. Und die haben dann meistens auch wirklich noch für jedes Kind ein Zimmer. Das heißt, man hatte dann sogar seinen eigenen Raum und sein eigenes Bett und wir mussten nichts teilen. Wir wurden bekocht und verwöhnt. Und also das ganz großer Tipp an alle da draußen, die eine Bikepacking-Tour planen. Plan Stops bei Eltern von Freunden ein.
Großartig, ja. Ich erinnere mich, ich war auch mal bei Eltern von Freunden in Australien auf einer Avocado-Farm und bin da untergekommen. Wow. Ja, das war ähnlich. Die waren einfach so froh, dass mal jemand da war, weil der eigene Sohn war auch in Schweden. Also,
genau. Und man muss sich dann natürlich schon so ein paar Sachen anhören, wie, ach ja, und die Kinder kommen ja nie vorbei. Aber das sind ganz kleine Kosten dafür, was man da geboten bekommt.
Ja, sehr gut. Ja, super. Den Tipp hatten wir hier im Podcast auch noch nicht. Großartig.
Ja, siehst du mal.
Super. Ja, und ich habe gesehen, hatte ich mir hier noch notiert, ihr habt ja auch Zelte dabei gehabt, ne? Und du hast ja gesagt, Shelter gibt's ja auch mal. Da hattet ihr aber auch jeder euer eigenes Zelt, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe auf den Bildern.
We thought of that one also before, like if you want to, again, share everything, if you want to have a bit of the private personal space also during the tour that we have. One tent each, and I mean, like Chiara also had a duplex, so when her friend joined us from Stockholm, she did not need to bring another tent with her, so we could actually accommodate a third person with us as well. So we were also very hospital on our tour.
Yeah.
Just bring your own sleeping bag and mattress and you'll be fine.
Darauf wollte ich nochmal zu sprechen. Ich sag's jetzt nochmal auf Deutsch. Ihr hattet ja nicht selten, also eigentlich relativ häufig, wie häufig könnt ihr mir vielleicht sagen, auch andere Menschen dabei. Und das stelle ich mir schon spannend vor. Also man ist ja eigentlich zu zweit unterwegs und irgendwie, Chiara, du hattest ja auch schon gesagt, du hattest ja auch so ein bisschen vorher irgendwie Bedenken, wie das so sein wird, ob man sich nun irgendwie versteht oder so. Und jetzt kommt dann auch noch eine dritte oder sogar vierte, ich weiß nicht, ob da vielleicht auch sogar mal noch mehr. Habe ich so Bilder.
Waren wir auch
genau.
Mal vier, ja.
Ja, genau, dann habe ich das richtig im Kopf. Genau. Wie war denn das, Chiara? Vielleicht kannst du ja darauf mal antworten, weil das war ja auch dein Bedenken so.
Ja, also ich persönlich fand es immer super gut, wenn Leute dazu kamen, weil sich dadurch einfach ständig die Dynamik und die Routine verändert hat. Also ich muss sagen, alle, die dazu kamen, haben immer sehr Rücksicht drauf genommen, dass wir natürlich schon bestimmte Routinen etabliert haben und wir halt so eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie der Tag aussieht und wie wir alles angehen. Aber ich fand super hilfreich, dass dadurch halt immer so ein bisschen Bewegung und eine andere Dynamik da war, sodass es halt nicht wirklich dazu gekommen ist, dass man, weiß ich nicht, jetzt irgendwie genervt voneinander ist oder dass es da jeden Tag das Gleiche ist oder man keine Gesprächsthemen mehr hat oder so. Und ich glaube, wir haben das beide sehr genossen, dass Freunde dazu kamen und es hat uns schon auch irgendwie gerührt, diese Unterstützung, die man da von den Freunden bekommt, weil klar ist es ist super cool, wenn alle einen von zu Hause anfeuern, aber es ist halt schon nochmal dann auch was anderes, wenn man sieht, dass die wirklich auch und dann auch in so einer Zeit gewisse Dinge auf sich nehmen, um vorbeizukommen und mit einem dann dieses Abenteuer gemeinsam zu erleben. Und das war wirklich wirklich super, super cool. Und da sind wir auch jedem und jeder Einzelnen super, super dankbar dafür. Überraschenderweise waren es eigentlich nur Frauen, die mit uns gefahren sind. Also nur weibliche Freundinnen, außer der liebe Pierre, den wir in Hamburg im Red Race Shop kennengelernt haben, den wir davor gar nicht kannten und der aber dann 3 Tage spontan die Reise nach Dänemark auf sich genommen hat, um irgendwie 3 Tage mit uns zu fahren. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob die Männer Angst hatten, oder? Dass sie nicht mithalten können.
Die haben ja schon ihre Eltern zur Verfügung gestellt.
Ach so, ja, genau.
Nee, keine Ahnung. Ich meine, ihr strahlt ja auch was aus. Vielleicht ist es ja auch eher so ein, ja, will man da auch nicht, ja genau, das wollte ich gerade sagen. Nee, aber ne, ihr seid ja auch irgendwie, vielleicht ist man da als Mann, müssen die Männer, die hier zuhören, vielleicht mal sagen, vielleicht eher so, wow, wir lassen euch mal machen. Ne? So.
Ja, vielleicht war es auch einfach nur Zufall.
Ja, ja. Ja, and Jenny, what did you think about people joining you on the tour?
Yeah, I think as Chiara was saying, it was so refreshing to have another people joining us who were also super excited to join. That I think that always lifts up the mood when we are already kind of on the tour for 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, whatever. And I mean, like, it brings more conversation. It brings it's like, you know, more is merrier.
Yeah, the more the merrier. Yeah, and also exactly. More, as you say, like always this fresh motivation. Yeah. It's always like a new,
And it's kind of like, I mean, like we are not pros in bikepacking or something.
But no, we're not.
Still, we can still bring the inspiration for the other people who are joining us. We can also be there to encourage them that, hey, they can do it. And there were quite a few people who hadn't done much of bikepacking like that before. And that was also inspiring and exciting for us, I think.
For sure, yeah.
Ja, war ja auch großes Thema. Also wenn man so die ersten Posts liest bei euch, dass ihr auch irgendwie gerne andere Frauen irgendwie damit inspirieren wollt, sowas einfach zu machen. Gab es denn Punkte oder gibt es Punkte, wie war das Feedback darauf vielleicht so rum? Denn es ist ja tatsächlich leider so, dass das manchmal für Frauen so ein bisschen eine größere Hürde ist, sich irgendwie, ihr seid nur zu zweit, aber trotzdem sich so einfach so ins Abenteuer dann zu stürzen. Habt ihr da irgendwie Feedback bekommen?
Auf jeden Fall, genau. Also ich glaube, wir sind auch beide einfach sehr, sehr eigenständige Personen, die alles auch immer aus eigener Kraft schaffen wollen. Und also das Feedback war durchweg positiv und es war einfach super schön dann auch zu sehen, wie andere Radfahrer und Radfahrerinnen uns dann Nachrichten geschickt haben, zum Beispiel auch Teile unserer Route schon direkt gefahren sind, weil sie dann zufällig auch was geplant hatten. Und da gab es zum Beispiel dann eine, die uns gefolgt hat, die dann quasi unsere Route in Italien andersrum gefahren ist. Und dann haben wir immer mal wieder Nachrichten bekommen, so, hey, und wie war denn der Campingplatz und könnt ihr das empfehlen und wie ist denn das so? Und es war einfach super cool, sich da dann so auszutauschen. Und viele haben uns auch Nachrichten geschickt und gesagt, boah, es ist so inspirierend. Und wir sind jetzt gleich mal am Wochenende irgendwie losgefahren und konnten es kaum erwarten. Und ihr habt uns da echt so den Anstoß gegeben. Und ja, das ist natürlich einfach das größte Kompliment und das Beste, was bei sowas hervorgehen kann, ja.
Cool. Und ihr habt ja auch gleichzeitig sogar noch Spenden gesammelt, ne? Für Bikeagees. Die sind auch hier im Podcast doch wahrscheinlich einigen einen Begriff, weil wir schon mal über Bikeagees gesprochen haben. Was ist denn da zusammengekommen? Ich habe nur gesehen, am Anfang war schon relativ viel.
Ja, also das war auch echt verrückt, dass in unserer Quarantänezeit, natürlich hatten wir da auch ein bisschen Zeit, die Werbetrommel zu rühren und haben jeden Tag versucht, irgendwie so ein bisschen zu entertainen. Und da sind am Anfang, bevor wir überhaupt das erste Mal im Sattel waren, hatten wir, glaube ich, schon 1.000 Euro zusammen. Und das war dann schon noch überwältigend und hat natürlich auch so ein bisschen den Druck gesteigert. Aber das war echt cool. Und mittlerweile haben wir, ich glaube, um die 4.700 Euro.
Wow.
Haben aber auch beschlossen, dass wir die Spendenaktion noch mindestens bis zum Ende des Monats weiterlaufen lassen. Das heißt, wenn da irgendwer Lust hat, noch was beizutragen, dann könnt ihr einfach auf unseren Instagram-Account gehen. Der heißt northstar.pedaling. Das ist so ein türkises Logo mit einer gelben Kurbel drauf, also könnt ihr nicht verfehlen. Und da gibt es dann in unserer Bio einen Link oder einen Linktree und da wird man dann gleich auf Better Place umgeleitet, was halt eine Plattform ist, wo man Spenden sammeln kann und es ist direkt verknüpft quasi mit der Seite von Baikijis. Also das Geld muss auch gar nicht durch unsere Hände gehen, sondern wird dann am Ende automatisch an Baikijis weitergeleitet. Und ich habe halt am Anfang, als klar war, dass wir die Tour machen und wir uns auch überlegt haben, es wäre halt schön irgendwie das zu teilen und da irgendwie einen Purpose hinter zu haben, haben wir uns überlegt, welche Organisation könnten wir unterstützen und sind da dann schnell auch auf Baikijis gekommen. Ich glaube, der Orbit, da habt ihr die ja auch schon unterstützt. Und so kam das dann irgendwie und dann dachten wir uns, ja, die passen einfach perfekt, weil es geht bei ihnen darum, dass mit diesen Geldern, die gesammelt werden, werden dann Kurse finanziert, wo Flüchtlingsfrauen das Fahrradfahren beigebracht wird. Und wir dachten, ja, wie cool ist es denn, wenn man anderen Frauen auch ermöglichen kann, dieses gleiche Gefühl von Freiheit und Eigenständigkeit zu haben, was wir haben, wenn wir auf dem Fahrrad sitzen. Und einfach auch dann selbstständig zu sein und flexibel auch. Also auch wenn man halt gerade in ein neues Land kommt und sich dann ein Leben aufbauen muss, ist es ja auch irgendwie echt cool, wenn man da sich frei bewegen kann und auch gleich andere Leute kennenlernt, die vielleicht Ähnliches durchgemacht haben in diesen Kursen. Und das hat einfach ganz viele so von unseren Werten wiedergespiegelt. Und deswegen haben wir jetzt Geld für die gesammelt und davon werden dann entweder diese Kurse finanziert oder die Frauen können dann auch wirklich recycelte Fahrräder im Set bekommen mit einem Helm und einem Schloss und sind dann quasi frei, sich damit zu bewegen, wie auch immer sie wollen.
Ja, total gut. Ein super Projekt. Genau, die Ride Far Challenge vom Orbit, das supportet. Und das ist wirklich sehr gute Arbeit. Die Annette heißt sie, die da.
Genau, ja. An der Stelle auch nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich, Annette. Und die hat uns auch immer total angefeuert und uns immer super süße Nachrichten und Sprachnachrichten geschickt. Und also es war für uns einfach echt eine super Erfahrung,
ja,
mit ihr und bei Kijis da gemeinsame Sache zu machen.
Ja, cool. Toll. Sprechen wir gerade über Geld, habt ihr Spenden gesammelt. Aber mich würde auch interessieren, oder das wird auch immer wieder gefragt, was für ein Budget hattet ihr denn jetzt für diese Tour so eingekauft? Könnt ihr das sagen? Oder schwierig, ne?
I mean, like we tried to create some kind of a budget in the beginning. And I mean, like we could only do it very, very roughly. And we were working only on the budget with the guarantee, so it was kind of like very late in the stage, but just to have a bit of an idea. And I think in the end, we ended up having like 1,000 euro per month per person, roughly. Mm-hmm. But I think that's just because we were able to sleep at the friends' places of families we know, or friends' parents, and also the warm showers, like when you also get you get the place to sleep, you might get dinner, you might get breakfast, so you're actually saving quite a bit. And what we also did quite a lot was the supermarket lunches, and that's just saving time and saving money. So in the end, we did not end up going super expensive. during the tour. Genau. But we still didn't think that we are limited in the money.
Yeah.
That we can still spoil ourselves once in a while, do something good for us.
Und ich glaube auch, also wie Jenny schon sagt, wir haben vielleicht so 1.000 Euro pro Person pro Monat. Und haben natürlich auch immer schon darauf geachtet, dass da eine Balance drin ist und man ab und zu mal Übernachtungen hat, für die man halt nichts bezahlen muss und dass wir hauptsächlich im Supermarkt unser Essen geholt haben und jetzt nicht irgendwie Mittagsessen gegangen sind oder so. Aber ich glaube schon, dass wir im Vergleich auch zu anderen Bikepackern, die wir getroffen haben, uns jetzt vielleicht auch nicht so große Gedanken um die Kosten gemacht haben wie andere. Dadurch, dass wir einfach in diese privilegierte Situation hatten, dass wir einen Sabbatical nehmen konnten, also eine Auszeit von der Arbeit. Das heißt, wir haben auf der Arbeit vorher Geld angespart, auf das wir halt im Vorhinein verzichtet haben. Und haben das dann jeden Monat ausgezahlt bekommen. Und dadurch, dass wir beide unsere Wohnungen aufgegeben bzw. untervermietet hatten, hatten wir halt so keine laufenden Kosten mehr. Und für uns war dann klar, okay, solange wir halt nicht mehr ausgeben als sonst im Monat, ist alles gut. Und man hat da aber auch dann schon gesehen, dass natürlich andere Leute, die dann ihren Job aufgegeben haben, um ein Jahr zu reisen oder so, dass sie natürlich ganz anders gereist sind. Ich würde es jetzt nicht als Norm bezeichnen, wie wir gereist sind. Also es war schon ein sehr guter Mix auch aus,
Maybe to add something for the preparing and traveling light also means quite a bit of costs in the beginning. So having all the bike bags that are light, that are waterproof, having gear that is light, that is durable, it costs quite a bit.
Yeah.
Luckily, I think both of us had quite a bit of that already in our wardrobes, and also working in the sports industry helps. But I think the preparation costs were also quite a bit.
Ja, genau. Also da muss ich Jenny zustimmen. Die Vorbereitung und die ganze Ausrüstung, das war natürlich ein ganz, ganz großer Kostenpunkt. Und das kann sich natürlich auch nicht jeder leisten, der auf so eine Reise geht. Und da hat man dann schon krass gesehen, dadurch, dass wir wirklich in leichte Sachen im Vorhinein auch viel investiert haben, konnten wir mit deutlich weniger Gewicht und Gepäck reisen als vielleicht manche andere, die wir getroffen haben. Weil es macht dann schon einen Unterschied, wenn man sich irgendwie ein besonders leichtes Zelt leisten kann oder Schlafsack oder was auch immer. Und niemand wollte uns glauben, dass wir 3 Monate unterwegs sind, weil wir halt teilweise Leute getroffen haben, die für eine Woche schon das Doppelte an Gepäck dabei hatten. Und wie Jenny schon sagte, natürlich hilft es auch, wenn man irgendwo in der Sportindustrie arbeitet und dann das meiste schon irgendwie an, weiß nicht, Merino-Base-Layern und so einen Kram hat und auch vielleicht relativ genau weiß, was man wirklich braucht. Und ich glaube schon, dass wir da sehr reduziert gepackt haben, aber uns auch irgendwie mal ein T-Shirt mehr oder so gegönnt haben. Aber ja, wir waren schon recht leicht unterwegs. Ich glaube, unsere Fahrräder mit allem drauf und Wasser und Essen waren so vielleicht um die 24 Kilo.
Ja, das ist echt gut. Ja. Also gerade noch mit Wasser und so, ne? Das sind ja dann und Essen.
Genau.
Also für so eine lange Tour. Ja, und
da waren wir schon ein bisschen stolz dann auch
drauf. Ja, da wäre natürlich jetzt die Frage, irgendwie gibt es da einen ultimativen Equipment-Tipp, was war super dabei zu haben, irgendein Tipp, so was darf gar nicht fehlen?
Also klar ist auf jeden Fall, alles, was man dabei hat, muss mindestens 2 Funktionen haben. Und ansonsten, ich glaube, wenn man ungefähr so 2 von jedem dabei hat, ist man ganz gut aufgestellt. Also vielleicht 2 Bips, 2 Oberteile. Chamois Cream darf auf jeden Fall nicht fehlen. Und auch bei den Hosen fanden wir es, glaube ich, beide auch ganz gut, zwei Bips mit verschiedenen Pads dabei zu haben. Einfach, dass man nicht jeden Tag genau die gleichen Stellen hat, die drücken und reiben. Also das wäre schon irgendwie was, worauf ich achten würde. Und ansonsten, ja, haben wir viel auch irgendwie einfach geteilt, ne? Sowas wie Zahnpasta, Deo, Seife und so. Also wir hatten jetzt nicht von jedem zwei dabei.
Ja, das ist auch super smart und auch klug, das dann im Team irgendwie aufzuteilen, ne?
Ja. Ja, und sowas wie Duct Tape und Kabelbinder sollten immer dabei sein. Aus Erfahrung.
Und Jenny, gibt es irgendwas, was du mitgenommen hast und beim nächsten Mal zu Hause lassen würdest?
I think I would not leave anything home what I had. I mean, like I had the luxury that I was able to change my gear in some point, like when I was at home. So I was changing, I could see then the forecast, what it forecast for like Lapland and Norway, so I could change a bit on the go. I think I would not leave anything at home, and I was...
I think because we also packed quite reduced already. I'm trying to think if there was anything that we didn't use at all, but I...
No, I think we used everything.
I think we used everything.
Cool.
Yeah. I think the best thing for the Lapland was the... Because I took from home padded pants. I did not think I will use them.
Yeah.
And I was basically planning to use them as a sleeping gear because my sleeping bag was really summer bag. So if it would have had like 5 degrees in the night, that would have come useful. But then I had them as a break pants in the very cold Norwegian summer days.
Okay.
So luckily I ended up using those as well.
Du the meinst most diese absurd thing, I think. Padded,
ja.
Genau,
sie
ich übersetze
so
mal kurz.
Gefüttert.
Die, genau, ja. Genau, entweder mit Daune oder halt so puffy Pants.
Genau, also von ihren Eltern hat sie dann noch so eine gefütterte Hose mitgenommen. Und weil die Idee war, okay, weil es ein Sommerschlafsack war, wenn es halt zu kalt wird, dass man da noch einen Layer hat. Generell natürlich Layer... super wichtig, dass man alles irgendwie über und untereinander anziehen kann. Und dann letztendlich hat sie es, glaube ich, für den Schlafsack nicht gebraucht. You didn't wear them in your sleeping bag. Aber sie meint halt, dass es für die Pausen ganz gut war, weil man dann was Warmes hatte, was man sich anziehen konnte und auf den kalten Boden. Aber also ich muss sagen, es ging auch ganz gut ohne Pads. Das ist dann vielleicht so ein Luxusartikel, wenn man noch viel Platz hat.
Die werden ja tatsächlich in so Bikepacking-Rennen ganz gerne mitgenommen, weil du nämlich du startest ja dann quasi noch, wenn es noch kalt ist wieder und die kannst du dann halt zum Losfahren tragen, ne? Also du musst dich gar nicht quasi
warm machen.
Genau, ja. Leigh Wilcox trägt die nämlich auch und ich hab meine aber noch nie benutzt.
Ja.
Ich habe auch welche.
Ich glaube, wenn man einmal damit anfängt, dann findet man es wahrscheinlich halt richtig geil und will nicht mehr drauf verzichten. Aber wenn man es erst gar nicht anfängt, dann kommt man wahrscheinlich auch ganz gut ohne zurecht.
Ja. Ja, lustig. Aber Kälteempfinden ist natürlich auch sehr individuell, ne? Das darf man auch immer nicht vergessen.
Das haben wir auch sehr gemerkt, dass wir da andere empfinden.
Ja, ist ja wirklich so. Also, ne? Ja. Und bei Hitze ist es ja auch wieder andersrum. Die einen können dann bei Hitze total gut und die anderen eher bei Kälte.
Ja,
witzig. Und dann, hat Jenny auch eben noch gesagt, sie ist ja zu Hause vorbeigefahren. Ne? Das ist natürlich praktisch, da kann man natürlich auch mal ein bisschen was da lassen, aber es war ja am Ende. Ja.
Aber letztendlich, hatten wir wirklich alles dabei und es wäre auch so gegangen, aber es ist natürlich dann auch ganz cool, wenn man mal irgendwie wechseln kann oder doch noch ein anderes Longsleeve oder eine wärmere Jacke oder so dann mitnehmen kann. Aber wir waren eigentlich von Anfang an wirklich gut aufgestellt für alle Eventualitäten.
Ja, cool. Habt ihr irgendwo mal eure Packliste veröffentlicht in einem der Posts?
Ja, ich glaube, wir haben ganz am Anfang haben wir ein paar Posts gemacht, wo wir sowohl über die Taschen gesprochen haben, die wir mit dabei haben und wie unser Setup ist, als auch was wir gepackt haben, genau. Cool. Und es gab auch immer schon in der Vorbereitung eine ausführliche Excel-Liste. Wo auch wieder Jenny glücklicherweise schon super viel vorbereitet hatte und die wir dann einfach noch so ergänzt haben und ja, genau.
Oder Excel-Listen auch reduziert haben. Super dafür. Ja. Habe ich auch benutzt. Ich benutze auch immer die gleiche nochmal und ändere die dann ab. Ne? Ja. Irgendwie Sommer, Winter, ob man zu zweit ist oder nicht. Ne? Sonst muss man ja alles selber. Ja, cool. Habe ich lustigerweise gar nicht gesehen gehabt. Ich habe aber gesehen, dass ihr über die Taschen gesprochen habt. Suche ich nochmal raus. Wenn ich es nicht finde, frage ich euch, dann verlinke ich das nochmal, weil ich glaube, das ist schon ganz spannend.
Ich glaube, vielleicht haben wir es auch als Highlight in den Stories abgespeichert. Kann auch sein, dass es in der Story war.
Ah, okay. Ich guck mal. Ja. Oder wer sich dafür interessiert, kann ja auch gucken. Genau. Versuch, wenn ich das irgendwie finde, verlinke ich das. Cool. Gibt es eine Etappe oder einen Abschnitt, der euch besonders so im Gedächtnis geblieben ist, weil er irgendwie besonders schön oder irgendwas passiert oder so?
I think it's really hard to say when we had so many cool countries and every country was so different as well, and there was also different sections. But I think we both enjoyed so much going through the Italian coast, through the French coast, and also the mountains in France. Mm-hmm. So we went through quite a few national parks when we were in France, and those landscapes are just stunning. And I would say for me, personal highlight was definitely the whole Finland, because I haven't been cycling through. There was also quite a few places I haven't visited, but there were also, of course, familiar places that I now discovered by bike. And I think that was just super exciting. And just to see it, everything more or less in slow motion, because normally you go there through by car.
Yeah, I can imagine that. Und Jenny, du hast ja, also das hat... du mir geschickt, du fängst jetzt ein Studium in Finnland an, also erstmal krass, Tiefbau, glaube ich, Civil Engineering. Sehr cool. und dann würde mich jetzt noch interessieren, wie die Gravel-Szene dort ist. Du hast ja gesagt, du bist Ambassadorin jetzt für Fallen Leaves. Also es gibt eine Gravel-Serie in Finnland anscheinend.
Yeah, the Gravel Series is part of Nordic Gravel Series, and there's all of the Nordic countries, Sweden, Norway and Finland, some events where people are racing, so it's more or less, it's just fun weekends with different kind of gravel routes, so it's not competition. There are of course a couple of segments where you can push your best, but it's more or less just a connection points for the people who are doing gravel riding in Nordic countries. And there's one in Lahti, and they were looking for ambassadors, and I'm more than happy to get to know the Finnish gravel culture and the people who are riding over there. So it's part of my integration plan back to Finland.
Ja, großartig, weil ich meine, ne, haben wir ja schon gehört, irgendwie eher mal eine Gravelstraße als Asphalt, dann scheint ja Finnland vielleicht das ideale Gravelland zu sein.
Ja, I'm saying Finland is the gravel destination if you want to really dig in deep. There's plenty of gravel roads.
Großartig, ja. Ja, und Chiara, du jetzt zurück in Deutschland, was gibt's für dich auch ein Event, das du dir noch rausgesucht hast, oder wie geht's jetzt weiter?
Ja, tatsächlich. Also ich habe mir natürlich dann auch Gedanken gemacht, so und was jetzt und wie mache ich mit dem Fahrradfahren jetzt weiter und wird's mir fehlen, so viel jetzt zu fahren? Und dann habe ich gedacht, gut, vielleicht hilft es, wenn ich gleich mal irgendwie was fix mache, worauf ich mich freuen kann, und habe mich jetzt für das Grinduro in der Schweiz angemeldet.
Ja, da sehen wir
da
uns.
Da hast du ja, glaube ich, auch einen Startplatz, genau. Und ja, das hat einfach ganz gut gepasst, weil ich auch jetzt mein Leben ein bisschen verändere, so wie auch Jenny, und in die Schweiz ziehen werde, nach Zürich, und da einen neuen Job starte. Und da dachte ich, das ist doch ganz cool, dann dieses Event dort gleich mitzunehmen, ja.
Ja, sehr cool. Ist ja auch mal ganz gut, nochmal noch was zu machen. Habt ihr ja beide. Super. Also ihr habt beide noch euch was vorgenommen.
Genau.
Und zu zweit habt ihr davor noch ein bisschen was über diese Tour. Ich meine, ihr habt ja einen ganz tollen Instagram-Kanal, wo man auch noch ganz viel nachlesen kann. Aber es verschwindet natürlich auch irgendwann, ne? Instagram ist natürlich irgendwie schnelllebig. Mhm. Man findet es nicht über irgendwelche Suchmaschinen, die Inhalte. Habt ihr da überlegt, ob ihr da nochmal was macht, irgendwie schreibt, oder habt ihr irgendwie eine Anfrage von irgendeinem Magazin oder
also,
so?
Ich noch nicht. ich glaube, wir sind uns da selber auch noch nicht so ganz schlüssig. Ich meine, natürlich denken wir beide, wir haben uns da jetzt was ganz Cooles aufgebaut, und da steckt ja jetzt auch irgendwie eine Community dahinter. Und ja, also wir werden den Account jetzt nicht gleich einstampfen, und wir werden sicher jetzt dadurch, dass ja die Spendenaktion auch noch läuft, da bestimmt die Tage auch irgendwie nochmal was posten oder uns natürlich auch bei allen bedanken, die uns da unterstützt haben. Ja, aber so richtig wissen wir dann auch nicht, was wir mit dem Account noch machen sollen. Also wenn da irgendjemand eine Idee hat, wie man das weiterführen kann, oder wenn da Interesse besteht, dass wir zum Beispiel dann jetzt die Events, bei denen wir teilnehmen, so ein bisschen beleuchten sollen und mal zeigen, wie das da so abläuft, das wäre natürlich auch eine Idee. Ja, aber wir sind da wirklich dankbar für jeglichen Input und alles an Ideen, was man damit jetzt so machen kann. Ja.
Ja, ich verstehe aber auch, man kommt auch zurück, und dann ist auch erstmal so ein bisschen so, oh, dann muss man sich, glaube ich, also ich meine, ihr seid ja noch total im Verarbeitungsprozess, ne?
So. Ja, absolut. Und ich meine, dadurch, dass wir beide ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen unser Leben verändern und beide umziehen und irgendwas Neues starten, das ist natürlich gerade auch super viel auf einmal. Da hat man natürlich dann auch nicht so wirklich Zeit, das jetzt alles zu verarbeiten und sich da groß Gedanken drum zu machen. Und es ist auf jeden Fall gerade eine ganz, ganz spannende und aufregende Zeit, und es wird sich zeigen.
Ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall begeistert. Ich wünsche euch natürlich ein gutes Wiederankommen und freue mich total, dass ihr eure Erlebnisse hier mit uns geteilt habt. Also war ja schon, als wir uns kennengelernt haben, sehr angetan von dem, wie ihr das gemacht habt. Und
Dankeschön.
Ja, doch. Ich bewundere das, wenn man so eine Art, und das ist für mich auf jeden Fall das, was es für mich ist, oder so wie es wirkt, so eine schöne Balance, so aus allem, eine Mischung, habe ich auch gleich am Anfang gesagt. So.
Bunte Mischung.
Genau, eine bunte Mischung. Und das ist da, genau. Ich persönlich neige ja auch so ein bisschen dann zu so Extremen, und ich fühle mich da gerade sehr inspiriert, wie ihr das gemacht habt. Und genau, großes
danke.
Dankeschön.
Thank you. Danke, und auch danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ja, und dann, Chiara, du fährst heute noch weiter nach Zürich.
Genau.
Viel Erfolg bei der Wohnungssuche.
Danke.
Weiß ich gar nicht, ist das schwer in Zürich? Also in Hamburg,
also
ist Katastrophe.
Also ich finde es extrem schwer. Es stellt mich auf jeden Fall vor fast eine größere Challenge, als wenn ich jetzt nochmal eine Radtour machen müsste. Ja, also ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich mich die letzten 3 Monate hauptsächlich damit beschäftigt habe, wo ich was zu essen und zu trinken herbekomme, dass man dann auf einmal von so, ja, anderen Sachen vielleicht noch ein bisschen mehr überfordert ist.
Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen.
So. Ja.
Und Jenny, du bist ja zurück in Finnland. Bist du in deiner Heimatstadt auch oder woanders in Finnland zum Studieren?
I go to southern Finland, to Tampere. It's like 500 kilometers from my hometown.
Ah, okay.
So it's not too close for my parents.
No, no.
Since I've been living in Germany quite a few years, I think that's a good distance.
To say it with your word, it's still cycling distance.
It's still everything's cycling distance. It might just take a while.
Ja, 500 Kilometer, ne?
Ja.
Kann man auch nochmal fahren. Ja, genau. Jenny, auch dir da ganz viel Gutes zurückkommen und ganz viel Erfolg mit dem neuen Studium. Und genau, ich hoffe, wir sehen uns dann nochmal. Naja, ja, wir sehen uns.
Und ich freue mich schon. Ja.
Ja, ich mich auch sehr. Und Jenny, vielleicht komme ich dich mal in Finnland besuchen.
Welcome, anytime. I'm happy to show the gravel roads for you.
Awesome. Ich würde dir da empfehlen, übrigens dann bei ihren Eltern unterzukommen. Yeah.
Okay.
Das lohnt sich.
That's a holiday destination. I'm happy to host you at my parents. My student studio is pretty small.
Großartig. Ich sehe schon, wie wir alle in Zukunft auf Instagram nicht irgendwie habt ihr einen Schlafplatz, sondern haben eure Eltern.
Ja.
Voll gut. Ja, super.
Ja,
ja, schön. Ja, total schönes Gespräch mit euch. Alle, die Fragen haben, ihr seid bestimmt da ja dabei. Dann könnt ihr ja vielleicht auf Instagram auch noch ein bisschen was beantworten. Unter dem Post einfach kommentieren bei mir, bei der wundersamen Fahrradwelt. Und euch kann man natürlich auch direkt anschreiben. Ihr seid da sehr gut erreichbar. Und ja, habt einen schönen Tag und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke. Bis bald.
Tschüss. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen. Das war jetzt auch wieder ein kleines Experiment mit dem Englischen und der Übersetzung. Ich hoffe, das fandet ihr, also wir fanden es sehr gelungen. Also uns hat es sehr viel Spaß gemacht, habt ihr, glaube ich, mitbekommen. Ich hoffe, euch auch. Gerne Feedback geben dazu und gerne weiterempfehlen, falls ihr FreundInnen habt, die auch sowas planen und sich da vielleicht was mitnehmen können, empfiehlt ihnen diese Episode, denn Chiara und Jenny haben doch, glaube ich, einiges ganz gut geplant gehabt und die Tour war ja auch ein echt voller Erfolg. Jenny sagt, sie würde nichts anders machen. Chiara sagt, sie würde vielleicht mal einen Ruhetag mehr einplanen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind die beiden sehr zufrieden, wie sie das gemacht haben. Auch die Tatsache, dass unterwegs Mitfahrende dazugestoßen sind. Da war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, also ich weiß gar nicht, wie ich das fände, beziehungsweise ich glaube, es kommt wirklich drauf an, was für eine Tour man fährt. Ich glaube, bei so einer Tour, bei der Mischung, ich habe es ja ein paar Mal gesagt, die Mischung, die da gewählt haben, das spricht mich sehr an. Geht das, glaube ich, wunderbar. Ich weiß nicht, irgendwann kommt wahrscheinlich so ein Punkt, wenn die Distanzen sehr lang werden und einfach dieses im Team aufeinander abgestimmt sein und miteinander funktionieren müssen, sehr wichtig wird, weil eben, 200er, 300er Etappen gefahren werden. Da muss man dann schon ganz gut funktionieren. Ich glaube fast, da würde dann eine dritte Person, das könnte halt nicht so einfach sein, sich dann in so ein funktionierendes Team mit einzubinden. Aber so wie die beiden das gemacht haben, das waren ja entspannte Etappen, so um die 100 Kilometer mit viel Raum auch für etwas ein bisschen anders machen, glaube ich. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei 3 Monaten auf dem Rad, also was kann einem da Besseres passieren, als ab und zu auch mal nette andere Unterhaltungen zu führen. Ich finde es super. Ja, was haltet ihr denn davon? Also habt ihr dazu eine Meinung? Wie würdet ihr sowas angehen? Kommentiert das gerne unter dem Post auf dem Profil bei Instagram oder auch gerne bei Podigy, da gibt's ja auch die Kommentarfunktion, oder schreibt mir das direkt auch gerne. Interessiert mich, wie ihr sowas angehen würdet. Und ja, ich plane wieder eine Community-Episode. Dafür schon mal auch der Aufruf: Habt ihr Fragen, Themenwünsche, Podcast-Gästinnenwünsche? Schreibt die mir gerne auch alle. Ich sammle das dann und versuche dann so in den nächsten Wochen, ich denke nicht nächstes Mal, da habe ich auch zwei ganz besondere Gäste im Petto. Ja, also gerne mir auch schreiben, was ihr euch wünscht und welche Fragen ihr so rund um Bikepacking, Gravel, Ultra, Bike, Touren allgemein, so was ihr da so vielleicht irgendwie gerne beantwortet haben möchtet. Und dann schaue ich mal, wie ich da die Community-Episode gestalte. Und wenn wir dann genug zusammen haben, dann gibt es da wieder eine. Die hat euch nämlich anscheinend sehr gut gefallen. Auf jeden Fall ist die unter die Top 5 der Podcast-Episoden gekommen. Und ja, das ist schon eine Ansage, weil da tummeln sich sonst so Personen wie Fiona Kolbiger und auch Jana Kiesenheimer. Das sind so, ja, die richtig, richtig, richtig beliebten Episoden, ja. Kann ich verstehen. Okay, ich quatsch hier schon viel zu viel. Habt eine schöne Zeit. Guckt euch helden.de an. Nutzt meinen Code, wenn ihr euch da versichern wollt, wenn ihr euer Fahrrad da absichern wollt. Und auch wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne melden. Ich versuche sie dann zu beantworten oder mit den Menschen von helden.de zu sprechen und euch da Feedback zu geben. Ja, wir sehen uns vielleicht einige von euch auf dem Orbit Gravity Festival. Ansonsten habt eine gute Zeit auf dem Rad und wir hören uns genau in 2 Wochen wieder. Bis dahin.